Ich freue mich, dass ich in so viele Gesichter schauen kann. Heute ein sehr heißer Tag. Ich habe gebetet, werdet ihr wach bleiben, werdet ihr es schaffen. Ich kann nicht einschlafen bei der Predigt. Ich hoffe, ihr haltet durch bei diesen Temperaturen, besonders die, die oben sitzen. Ich habe heute ein ganz wichtiges Thema. Das Thema heute, bekehrt und was nun? Und ich möchte heute eine Predigt halten, die soll sich an verschiedene Personengruppen richten. Einmal möchte ich die Gläubigen ansprechen, keine Frage, die sind immer angesprochen. Ich möchte mich aber auch an die wenden, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht hier sitzen und sagen, Mensch, ich habe noch keine Ahnung, wer Jesus ist, ich interessiere mich. Aber wisst ihr, heute gilt meine Predigt in ganz besonderer Weise den jungen Bekehrten. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Und heute will ich eigentlich die ganze Predigt hauptsächlich an euch richten. Zum Schluss wende ich mich noch denen zu, die Jesus nicht kennen und hoffe, dass sie vielleicht sogar auch heute eine Entscheidung für Jesus treffen können. Das Predigtthema, ihr lieben Neubekehrten, bekehrt und was nun? Ich habe hier drei verschiedene Steine mitgebracht und möchte etwas damit erklären. Und einen starken Magnet. Das ist eine Lampe mit einem starken Magneten. Es gibt Steine, die sind gar nicht magnetisch. Ja? Da gehst du mit dem Magneten drüber, da tut sich nichts. Ja? Das kannst du auch messen, dass sich da nichts tut. Ja, es fällt einfach runter, da tut sich nichts. Nicht magnetisch. Dann gibt es so Steine, weißt du, die eigentlich auch nicht magnetisch sind, aber irgendwie doch, oh doch, doch ein bisschen, nicht? So, und dann kannst du die fast so dran kleben, ja, so, und dann sind sie auch magnetisch. Und der Stein glaubt es auch, dass er magnetisch ist, ja? Und eine kleine Erschütterung und zack, ist er weg. Ja? Und dann gibt es magnetische Steine. Da ist Eisen drin. Und da, wenn ich das jetzt mal so zeige, schaut mal, was passiert, der hebt richtig ab und gleich macht es Klatsch. Habt ihr das gesehen? Und da kannst du sogar schütteln und der fällt nicht ab. Jo, ich habe das sehr oft versucht, nicht einmal ist es passiert. Ja, also das sollte jetzt nicht passieren. Normalerweise kannst du wirklich schütteln, so stark wie möglich und es passiert nichts. Und das hält auch, egal wie du es dran machst. Du kannst von der schlechtesten Seite dran gehen, es hält. Hier von der spitzen Seite kannst du dich fast dran schneiden, es hält auch. Ja, und an der flachen Seite, da kannst du schütteln, wie du willst, das schaffst du nicht abzumachen. Und ich möchte damit eine Gegenstandslektion machen und sagen, schaut mal, so ist es auch mit uns Menschen. Es gibt drei verschiedene Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, das sind Menschen, die haben mit Gott nichts am Hut. Sie fühlen sich von Gott in keiner Weise angezogen. Umgekehrt, sie sind so kalt wie der Mars, weit weg von der Sonne. Es interessiert sie nicht. Es kann sein, dass es Gott gibt, vielleicht auch nicht, interessiert mich nicht, ich brauche ihn nicht. Das sind diese Leute. Die haben sich nie bekehrt, haben sich nie Gedanken gemacht, dass sie mit ihrem Leben mal vom heiligen Gott stehen. Und dann gibt es diese, die so ein bisschen angewärmt sind. Vielleicht Eltern oder Verwandte haben, die gläubig sind. Ja? Die sind auch nicht magnetisch. Aber sie gehen gelegentlich zum Gottesdienst, vielleicht ein, zwei Mal im Monat, ja. Und dann sagen sie, schau mal, ich bin eigentlich ganz gut dabei. Und dann nimmst du jetzt mal alle Seiten und vielleicht findest du ja tatsächlich die beste, schönste Seite. Und schaut mal, die glauben, sie sind dran. Aber die sind eigentlich nicht dran. Dann gibt es irgendetwas, Gott ruft sie in eine Verantwortung, etwas gehorsam zu tun. Es gibt ein Gebot, tu das nicht. Und dann gibt es ein Angebot. Und dieses Angebot der Welt ist so stark, eine kleine Erschütterung, zack, sind sie weg. Dann willst du zum Gottesdienst und dann ruft eine Freundin an und sagt, weißt du was, komm zu mir Kaffee trinken. Und diese Leute, die glauben, die sind Christen. Und dann gibt es ein Angebot, Kaffee trinken, zack, sind sie weg. Dann sind sie müde morgens, nee, ich fühle mich nicht danach. Sie denken, sie sind bekehrt, haben auch mal vielleicht eine Predigt gehört und glauben, dass sie an Jesus glauben. Sie ziehen nicht in Zweifel, dass Jesus gibt. Aber dann gibt es irgendetwas, vielleicht auch fast nichts. Kleine Erschütterung, ein Angebot, weg sind sie. Diese Leute sind nie echt bekehrt gewesen. Aber sie denken, sie sind dran. Ja? Gelegentlich, siehst du, gehen sie verloren. Seht ihr, so geht das auch mit Menschen, die glauben, dass sie gerettet sind. Und dann gibt es die Echten. Dieser Stein hat echtes Eisen drin. Da ist das Eisen reingekommen und deswegen ist er magnetisch. Deswegen klatscht es richtig, wenn es an Magneten geht. Und dann kannst du schütteln und sehr stark schütteln. Ihr seht es, ja? Es geht nicht ab. Ja? Ich habe es eben ganz, ganz schlecht dran gemacht, aber normalerweise geht es nicht ab. Die sind fest dran an Jesus. Wisst ihr, was das für Leute sind? Die waren genauso wie diese zwei auch. Aber dann haben sie das Evangelium gehört, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden. Und sie haben erkannt vor dem lebendigen Gott, dass sie Schuld haben. Und dann sind sie umgekehrt, haben sich wirklich bekehrt. Ihre Bekehrung war wirklich echt. Und dann sind sie von ihrem sündigen Weg, haben sich von der Sünde abgewandt, sind zu Jesus gekommen, zum Sündenheiland. Und haben gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Schuld. Ich weiß, ich habe Sünde. Ich weiß, ich stehe mal vorm heiligen Gott und habe keine Ausreden und muss dafür büßen. So bitte ich dich, vergib mir, ich gebe dir mein Leben. Von nun an soll mein Leben dir gehören. Und dann hat Gott gesehen, dieser Mensch meint es wirklich ernst. Und dann hat Gott gesagt, ja, in seinem Herzen ist echte Reue und Umkehr. Und dann hat er die Wiedergeburt gewirkt. Kein Mensch kann sich selbst gebären, ja? Aber das hat Gott dann gemacht, diese Wiedergeburt. Und so ist es bei der Bekehrung. Bei der Bekehrung wendet sich ein Mensch ab von der Sünde und kommt zu Jesus in Reue und bittet um Vergebung. Er glaubt, dass Jesus für ihn ans Kreuz gegangen ist, um zu bezahlen. Und dann sieht der Herr die Ernsthaftigkeit. Und sieht, das ist echt. Vielleicht bekehren sich 10 Leute nach einem Gottesdienst und es ist vielleicht nur bei 5 oder 6 ernst. Und die anderen denken, sie sind auch dabei. Sie sind auch nach vorne gegangen, haben auch die Hand gehoben, aber jede Kleinigkeit bringt sie ab. Dort ist nichts, was sie an Jesus hält. Aber nur bei den Ernsthaften kommt Gott, weil er das sieht und wirkt die Wiedergeburt. Nur die sind wirklich gerettet. Und ich möchte noch etwas fragen, eine physikalische Frage, ja, für die vielleicht, die ein bisschen naturwissenschaftlich unterwegs sind, ja. So, ich habe hier diesen magnetischen Stein, der wirklich fest dran ist. Eine Frage, wer hält wen? Der Stein den Magneten oder der Magnet den Stein? Der Magnet den Stein. In der Physik gibt es einen Grundsatz, das Ursachenprinzip. Die Ursache ist das magnetische Feld. Und das hält, zieht das Eisen an. Das selber ist überhaupt nicht magnetisch. Ja, kannst du irgendwo, das funktioniert nicht. Aber der Magnet zieht das Eisen an. Und deswegen wird der Stein gehalten. Und die Antwort haben wir eben gelesen, auch in Römer 8. Nichts, aber auch gar nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oh, ich habe das eben überlesen, diese Bibelstelle. Der Apostel Paulus staunt darüber und er sagt, Johannes 8, Vers 37 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Tod ist schon ziemlich mächtig, ne? Hat dem David Bubenzer das Leben genommen, aber er hat das ewige Leben. Er ist übergewechselt. Weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, das ist die dämonische Welt. Selbst der Teufel und die Hölle, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann mich trennen von Jesus Christus, weil Jesus mich hält. Er ist der Magnet, die Ursache meiner Verbindung. Nicht ich bin die Ursache. Also der Magnet hält den Stein fest und nicht der Stein hält Jesus fest. Ich kann dir eins zum Trost sagen, wenn du wirklich wiedergeboren bist, kommst du durch bis zum Himmel, weil Jesus dich hält, nicht weil du dich so sehr an ihm festhältst, ist ein Trost, oder? Oft lasse ich den Herrn los, weil meine Lüste und meine Sünden mit mir durchgehen. Aber der Herr hält mich fest und führt mich wieder zur Umkehr. Und ich tue Buße, es tut mir leid, ich bitte wieder um Vergebung. Der Herr hält mich fest, er ist die Garantie, dass ich in den Himmel komme. Und was macht das mit mir, mit meiner labilen Psyche und meinen wechselnden Gefühlen, die heute so sind und morgen anders? Ich habe die Sicherheit im Herzen, Jesus hält mich fest. Seine Kraft hält mich fest und nichts kann mich trennen von Jesus Christus. Auch nicht die größte Erschütterung meines Lebens. Nicht der Verlust des Arbeitsplatzes, kein Corona, die Pest nicht egal. Nichts, keine Macht, kein Engel, weder hohes noch tiefes, selbst der Tod. Und die Hölle und der Teufel können mich nicht abbringen von Jesus, wenn ich wirklich wiedergeboren bin. Jesus ist die Garantie, dass ich in den Himmel komme. Übrigens, keine Religion hat das im Angebot. Alle sagen, naja, vielleicht, vielleicht. Ja, aber bei Jesus gibt es die Garantie für die, die sich zu ihm bekehrt haben. Sie kommen durch. Und nun möchte ich zu der wichtigsten Frage kommen. Bekehrt und was nun? Liebe neubekehrten Geschwister, was jetzt? Jetzt in die Kirchenbank und ihr Leben lang dort verweilen, in der Kirchenbank, oder? Nein, jetzt kommt ein neues Leben. Das habt ihr ja bekommen durch die Bekehrung. Und das wirkt sich aus in ganz praktischen Dingen. Und das will ich mit euch anschauen. Wiedergeborene Kinder Gottes haben ewiges Leben, ein total neues Leben. Sie haben Zukunft bei Gott, die Sünden sind vergeben. Ich möchte mit euch mal ein bisschen schauen, was Paulus in Kolosser 2, Vers 13 sagt. Eine ganz wichtige Stelle, vielleicht hast du es noch nie gehört. Da sagt der Apostel Paulus, was Jesus mit unseren Sünden macht. Apostel Paulus sagt, jeder von uns hat Sünden und wir haben einen ellenlangen Schuldbrief. Da stehen alle Sünden drauf. Elektroniker unter uns und EDV-Spezialisten, Gigabytes voll von Listen an Sünden. Eine Datenbank voller Sünden. Und das sagt der Apostel Paulus, dass Jesus, wenn wir an ihn gläubig geworden sind, unseren Schuldbrief gelöscht hat. Er hat unseren Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Und dann sagt er sogar, er hat den Schuldbrief beseitigt. Es gibt keine Anklageschrift gegen die Christen, weil Jesus bezahlt und vergeben hat. Er hat alle unsere Sünden vergeben. Und der bekannte Evangelist Wilhelm Pahls, bei dem ich auch damals gläubig werden konnte, vor vielen Jahren, er sagte mal so schön, Gott hat keinen Radiergummi genommen und einige Sünden ausradiert. Nein, Gott hat den ganzen Schuldbrief genommen und hat ihn ans Kreuz genagelt und beseitigt. Er hat ihn nicht beiseite gelegt, um ihn dann irgendwann hervorzukramen, um uns die Sünden vorzuhalten. Nein, er hat ihn sogar beseitigt. Kinder Gottes haben vor Gott keine Schuld mehr, weil die Schuld auf Jesus gelegt ist, auf dem Kreuz, ans Kreuz genagelt ist und beseitigt wurde. Ist das nicht schön, das zu wissen, liebe Neubekehrten? Paulus sagt, Gott hat den Schuldbrief gelöscht. Ja, das kann man auch mit einem Datenträger machen, ja, löschen. Dann ist das leer. So hat Jesus das gemacht, gigabyteweise gelöscht. Keine Schuld mehr. Ans Kreuz genagelt und beseitigt. Es gibt keinen Schuldbrief mehr für die wirklich Bekehrten. Er existiert nicht mehr. Und wisst ihr, was mich noch sehr viel mehr freut? Nicht nur, dass mein Schuldbrief nicht mehr existiert, sondern wisst ihr, was mich am meisten freut? Dass ich auf der wichtigsten Liste des ganzen Universums stehe. Die Bibel sagt in Offenbarung 20, dass es ein Buch des Lebens gibt, wo alle diejenigen drinstehen, die sich echt bekehrt haben. Ist das nicht schön zu wissen? Wie oft habe ich geguckt, Mensch, bei Bundesjugendspielen, ja, dann gab es so Listen, wer kriegt welche Urkunde. Ich habe gehofft, oh, und da war ich so, ich war früher sehr, sehr sportlich. Ehrenurkunde, wow, mein Name steht auf der Liste. Aber wisst ihr was? Das Schönste, ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens. auf der wichtigsten Liste, im wichtigsten Buch. Und in diesem Buch sind nur die eingeschrieben, die sich bekehrt haben, die wiedergeboren sind. Dort stehen alle Namen der Erlösten. In dieses Buch wird auch keine Sünde mehr eingetragen, denn die Sünden sind alle gelöscht, abgeschafft. Denn die lange Liste mit meinem Schuldbrief wurde von Jesus beseitigt. Alle Sünden sind vergeben, nicht nur die, an die ich mich erinnere, sondern alle. Und erklärt mir jemand das Wort alle. Was ist das Wort alle? Was ist alle? Alle! Erst null, ja. Alle, null, weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Hast mich fast verführt, ja zu sagen. Ja, so. Man hat nachher null Sünden, richtig. Ist das nicht eine Freude, an dem magnetischen Stein zu sein, dass alle Sünden vergeben hat, dass Jesus alle Sünden vergeben hat? 1. Johannes 1, Vers 7, dort steht, und sein Blut reinigt uns von allen Sünden, alle, und nicht einige bleiben. Kein Radiergummi, wie wir gehört haben. Und jetzt möchte ich euch etwas ganz Wichtiges fragen. Was ist mit denen, die nur ganz leicht magnetisch sind? Was ist mit denen, die man fast ankleben muss und aufpassen muss, dass sie nicht abfallen? Ja? Ja? Kaffee trinken, weg. Ja? Und da kommt ein ganz hübscher junger Mann und sagt, willst du mit mir gehen? Weg. Und dann kommt der Fußball oder irgendwie, weiß ich nicht, ein anderes Angebot. Zack, weg. Was mit denen? Liebe Freunde, lasst mich das ganz deutlich und klar sagen. Entweder du bist magnetisch wie dieser Stein oder nicht. Entweder du bist wiedergeboren oder nicht. Entweder alle Sünden sind vergeben oder keine einzige. Es gibt nichts dazwischen. Bist du aber nur leicht magnetisch, so ein bisschen so ein angepinselter, angewärmter Christ, hast dich oberflächlich bekehrt, aber bist nicht wiedergeboren vom Geist Gottes, dann hast du nicht nur wenige Sünden vergeben bekommen, sondern keine. Hast du das verstanden? Das ist ganz wichtig bei Gott. Gott macht gründliche Sachen, er macht keine halben Sachen. Er vergibt entweder ganz oder gar nicht. Dein Schuldbrief, wenn du zu denen gehörst, die nicht magnetisch ist, dein Schuldbrief, solange er ist, und Offenbarung 20 sagt sogar, das sind Bücher voll, Regale voll, für die Elektroniker unter uns, Gigabytes voll, Terabytes voll. Diese Listen existieren. Alles dokumentiert. Entweder 100% Vergebung oder 0%. Etwas dazwischen gibt es nicht. Im Buch des Lebens gibt es keinen einzigen, dem nur 50% vergeben wurden. Entweder deine Bekehrung war echt und alle Sünden sind vergeben, oder deine Bekehrung war nicht echt und alle Sünden sind noch da. Das ist Gottes Mathematik, wenn er vergibt. Ich hoffe, dass du das niemals vergisst. Gott nimmt kein Radiergummi. Er vergibt ganz oder gar nicht. Ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr euch bekehrt habt, dann müsst ihr nie wieder in eurem Leben über diese Sünden Buße tun und um Vergebung bitten, die ihr vor der Bekehrung gemacht habt. Denn wir haben gelesen in Kolosser 2, dass alle Sünden vergeben sind. Und was würde mich das nerven, wenn mein Sohn immer wieder zu mir kommen würde, weil er vor 4 Jahren eine Scheibe kaputt gemacht hat und immer wieder jeden Tag sagen würde, Papa, bitte verzeih mir. Der wird mich beleidigen. Ich habe dir doch schon seit 4 Jahren vergeben. Er kommt immer wieder wegen dieser Scheibe. Längst vergeben. Und wenn wir uns jetzt versündigen, als Neubekehrte, dann kann ich zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich habe gesündigt. Nenn es beim Namen und dann mach das weg, weil er uns alle Sünden vergibt. Also niemals 50% weg, niemals 70% nein. Der Schuldbrief ist gelöscht, ans Kreuz genagelt, beseitigt, sagt Apostel Paulus in Kolosser 2, 13 bis 14. Ist das nicht frohe Botschaft für uns? Alle echt Bekehrten haben null Sünden bei Gott. Ich habe ein weißes Gewand der Vergebung vor Gott, weil Jesus mir vergeben hat. Der Schuldbrief ist gelöscht, beseitigt. Das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Und jetzt, nach der Bekehrung und Wiedergeburt, wird ein neues Kapitel in unserem Leben als Wiedergeborene aufgeschlagen, liebe Neubekehrten. Mit der Wiedergeburt bist du ein richtiges Kind Gottes. Gott adaptiert entweder ganz oder gar nicht. Du bist ein Kind Gottes, wenn du wirklich in Reue zu ihm gekommen bist und ihm dein Leben gegeben hast. Im Zerbruch, wie wir eben gehört haben. Was nun? Das Predigtthema bekehrt und was nun? Lieber Freund, du bist mit Gott im Reinen, wenn du ein echt bekehrter Mensch bist. Das heißt aber nicht, dass du mit deinen Mitmenschen im Reinen bist. Wir müssen ein Prinzip vom Herrn Jesus lernen. Der Herr Jesus hilft immer dort, wo wir nichts mehr können. Ich kann meine Sünden nicht rückgängig machen. Aber dort, wo ich mich an meinem Bruder oder an meinem Nachbarn versündigt habe, da geht der Herr Jesus nicht hin und sagt, weißt du was, ich komme im Auftrag vom Andreas und er bittet um Verzeihung. Da muss ich selbst hingehen. Bring das in Ordnung als Neubekehrter. Wir haben alle viel Dreck am Stecken. Geh hin, rede mit ihm, sag, es tut dir leid. Bring es in Ordnung. Bitte um Vergebung. Und das macht Gott nicht für dich. Du musst das selber machen. Noch vor 2-3 Tagen hatte ich so eine Situation, da bin ich in einen Raum gegangen, wo normalerweise ein Aufenthaltsraum ist. Und ich habe zu dem Betriebsleiter so ein bisschen im Spaß gesagt, Mensch, ich habe dich noch gar nicht arbeiten gesehen heute. Und er sagte mir, hör mal, deine dummen Sprüche kannst du für dich behalten, wir haben gerade eine Besprechung. Oh, dann ging ich raus und dann habe ich mir überlegt, das war jetzt total daneben. Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind fast befreundet, wir kennen seit vielen Jahren. Da habe ich überlegt, wie mache ich das, wie bringe ich das in Ordnung? Und dann habe ich gedacht, ich werde direkt um Verzeihung bitten, wenn ich reinkomme. Dann bin ich zu ihm reingekommen, da waren noch andere, sage ich, hör mal, ich bitte um Verzeihung. Ich habe einen Spaß gemacht und habe gar nicht geahnt, dass du eine Besprechung hast. Es tut mir leid. Ach, kam mal zu mir, Mensch, vergiss es, alles gut, alles gut. Aber wenn ich jetzt nicht drüber geredet hätte, dann wäre etwas passiert. Ich habe ihn doch vor anderen bloßgestellt. Zwar im Spaß, hat ihm aber nicht gefallen. Das ist so bei Spaß. Hin und wieder machst du es gar nicht extra. Schon hast du irgendetwas getan, was vielleicht eine Beziehung belastet. Bring es in Ordnung. Oder andersrum. Jemand hat sich an dir versündigt. Dann vergib ihm. Der Herr Jesus sagt, dir wurde so viel vergeben. Dann vergib ihm. Ja, so viel an dir liegt, sagt die Bibel, vergib ihm. Vielleicht hast du etwas gestohlen und jetzt bist du ein Neubekehrter. Und Gottes Geist sagt es dir, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, Gott hat dir alles vergeben, aber das Diebesgut ist ja noch in deinem Haus, nicht? Dann geh hin und gib's ab. Ja, wenigstens wenn du dich scheust, weil du irgendwie ein Werkzeug von deiner Arbeit gestohlen hast, dann tu das einfach zurückgeben, wenn du schon Angst hast vom Chef und ihm das zu sagen. Aber leg es wenigstens zurück. Bring es in Ordnung. Das macht Gott nicht für dich. Vielleicht ein sehr persönliches Thema, wo viele drin hängen und keiner drüber redet, Pornografie. Alle Pornos sind vergeben. Das sagt der Jesus. Alle Sünden. Da redet keiner drüber, die meisten stecken drin. Der Schuldbrief ist gelöscht, ans Kreuz genagelt und beseitigt, sagt Paulus. Aber ordne dein Leben. Bringe jetzt dein Leben in Ordnung. Du kannst jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Ich habe einen Freund, der hat sich bekehrt. Und der hat das mit seiner Frau zusammen gemacht. Und jetzt haben sich beide bekehrt. Und dann sagt er, Andreas, darf ich dich was fragen, ganz persönlich, ist das Sünde? Und dann haben wir uns in die Bibel angeschaut und dann sagt er, ja, das ist doch ganz klar Sünde. Das ist doch Ehebruch. Sag ich, ja, so sagt es der Herr Jesus. Wir müssen nicht den moralischen langen Zeigefinger rausholen, sondern einfach sagen, schau mal, was die Schrift sagt. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat gesagt, meine liebe Frau, es ist Sünde, was wir tun. Und dann hat er damit aufgeräumt, hat aufgehört und sagt, wir haben es geschafft. Wir haben damit aufgehört. das bringt Gott nicht für dich in Ordnung. Er vergibt, ja, aber bringe Ordnung in dein neu bekehrtes Leben, in dein total neues Leben. Das kostet schon Überwindung. Das kostet auch Kraft, aber bring das in Ordnung. Beziehungen, ein anderes Thema. Gott hat in seinem Wort viel über Beziehungen gesagt und er hat das Gebot gegeben, dass Gläubige nicht in eheliche Beziehungen mit Ungläubigen gehen sollen. Das wäre Sünde vor Gott. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel nennen. Einen meiner Söhne musste ich, als er in der Ausbildungsstelle sehr früh immer dort zur Arbeitsstelle gefahren werden musste. Das ist ein sehr großer Arbeitgeber. Und wir haben unterwegs immer geredet, sind eine halbe Stunde gefahren. Und dann haben wir uns immer hingestellt an dem großen Parkplatz und haben zusammen gebetet. Und dann hat er mein Auto verlassen. Und wir haben sehr viel über Beziehungen gesprochen. Und dann hatte ich so eine Gegenstandslektion gemacht. Vielleicht geht es euch jetzt zu weit, aber ich sage euch, wie ich das ihm gesagt habe. Sag ich, oh, schau mal, das ist eine junge, hübsche Frau, oder? Schau mal. Und mein Sohn wollte nicht hinschauen. Sag ich, schau mal, und die ist auch hübsch, schau mal. Und die auch, und die auch. Und die kommen alle zur Arbeit und eilen zur Arbeitsstelle und sie kommen uns entgegen. Sag, schau mal, wie viele schöne Frauen hier sind. Aber ich habe ihn gefragt, was meinst du, wie viele Frauen hat Gott für dich vorgesehen? Eine. Ich kann mir eine Beziehung mit allen möglichen vorstellen, aber Gott hat nur eine für mich. Das ist nicht eine Ideologie dieser Welt, das ist mir klar, aber nur eine. Und Gott sagt, die muss gläubig sein, wenn du gläubig bist. Oh, ich war so oft verliebt, das war schrecklich und das war auch Stress. Ich habe mich echt gefreut, als ich endlich verheiratet war. Aber ich wusste immer, geht nicht, sie ist nicht gläubig, geht nicht. Sehr sympathisch, sehr nett, geht nicht, sie ist nicht gläubig. Ja, es kostet eine Überwindung, aber es ist Gottes Wille für dich. Wir haben vorhin gehört, gehorsam, sind wir gehorsam oder tun wir, was wir wollen? Tun wir, wozu wir Lust haben. Und liebe Neubekehrten, auch etwas, was ganz wichtig ist, bekehrt und was nun? Die Welt, die wartet nicht auf die Ehe, bevor man miteinander ins Bett geht. Und der heilige Gott hat gesagt, die Sexualität habe ich geschaffen. Und ich finde das schön und das ist gut, aber ich habe das für die Ehe gemacht und nicht außerhalb der Ehe. Das nennt die Bibel Sünde, Unzucht und Ehebruch. Es ist eine wunderbare Erfindung Gottes für die Ehe, ausschließlich für die Ehe. Und außerhalb ist es Sünde. Diese Sünde zerstört Beziehungen und stellt Sünde dar gegen Gott. Aber hier müssen wir umdenken. Jetzt ist ja Christus unser Herr. Und dann meide ich diese Möglichkeiten. Ich weiß noch auf der Abitursfeier, Andreas, komm, wir gehen einen saufen. Und ich weiß ganz genau, was danach läuft. Ich kenne ja meine Freunde und diesmal hat mich auch eine ganz nette Frau eingeladen. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich weiß, es war so Überwindung. Da habe ich mich in meinen damals uralten weißen Opel Kadett reingesetzt. Ich bin weggegangen. Andreas, komm. Und ich sagte, nein, ich bin nicht gerannt. Weg da. Habe mich ins Auto gesetzt, Motor angemacht und dann wusste ich, zum Glück sind die schon im Rücken. Ja, das ist eine Überwindung. Aber wenn du da reinschlitterst, ja, warum nicht? Ja, und du hast dann getrunken und noch mehr getrunken und ja, wer passt auf dich auf dann? Ja, es ist eine Überwindung, aber es ist eine wunderbare Sache. Ich kenne so viele meiner Freunde, die gescheitert sind und die kommen zu mir und sagen, Andreas, du hast es gut, du hast eine Frau, schon 26 Jahre über. Ja, sage ich, du hast Kinder. Ja, sage ich, ich bin reicher Mann. Ach, wenn ich so eine Frau hätte wie deine, hätte ich die auch geheiratet, sagt einer meiner Freunde, sage ich, meine Frau würde dich nie heiraten. Wieso? Das ist ein gut aussehender Mann, der hat Muckis, Mensch. Ja? Aber sage ich, weil Leute, Frauen wie meine Frau, genau wüssten, dass du keine ernsten Absichten hast. Du hast nur immer vor, was dir Spaß macht. Dein Konto, deine Freiheit, dein Urlaub, dein Portemonnaie, deine Küche, deine Wohnung und deine Freundinnen, die sich laufend abwechseln. Niemand lässt sie auf dich ein, der ernste Absichten hat. Und da müssen wir umdenken, liebe Freunde, auch in diesem Bereich. Diese Dinge zerstören die Beziehungen. Vertrauen gehen kaputt. Ich kenne Fälle, wo die Kinder nicht mehr mit dem Vater reden, weil der Vater ihre Mutter betrogen hat. Ich will euch das noch kurz sagen. Als mein Opa gestorben war, und das tragisch war, er war sogar gläubig. Und da lag er im Sarg und hatte so die Hände so gefalten, wie, das sieht auch sehr fromm aus, wenn die Leute im Sarg liegen. Und er war auch gläubig. Aber wisst ihr, woran ich gedacht habe? Er hat fast 80 Jahre gelebt. Aber mein Gedanke war, als ich vor ihm stand, Opa, warum hast du meine Oma betrogen? Ab dann gab es einen Knick. Die Kinder kamen ins Kinderheim. Er war gläubig, hat sich eine andere angelacht und seine Frau betrogen. Und sein Leben lang hatte der ein schlechtes Gewissen. War immer gedrückt. Er war ein Prediger und durfte es nachher nicht mehr mit Recht. Ja, so kannst du ja schlecht predigen, ne? Wenn du so lebst. Warum hast du das gemacht? Leute, die sich nicht dran halten, haben Schmerzen im Leben. Oft hat mein Opa geweint, weil ihm das leid tat. Aber ich will euch nur sagen, geht nicht auf diese Angebote ein, die der Teufel uns oft ins Leben schickt. Wir sind die glücklichsten Menschen, wenn Jesus unsere Ehe segnet. Ja, liebe Freunde und liebe Neubekehrten, Kämpfe werden kommen. Die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Wettkampf. Wir müssen trainieren, um gut in Form zu sein. Und wenn du einen Weltmeister fragst, hast du auch mal Niederlagen gehabt? Dann wird er sagen, ja, ich hatte Niederlagen. Aber ich bin wieder aufgestanden, habe weiter trainiert und weitergemacht und habe Siege davon getragen, habe Siege und Goldmedaillen gewonnen. Und so ist es auch im geistlichen Leben als Christ. Wir fallen und stehen wieder auf. Also wenn du mal fällst, steh wieder auf. Sag, Herr Jesus, es tut mir leid. Und dann geht's weiter. Eine Schwester hat mich mal angerufen, eine Jungbekehrte vor einigen Monaten. Und sie ist wirklich wiedergeboren und wirklich bekehrt. Ihr ganzes Leben hat sich geändert. Aber ist es ihr passiert, dass sie einen Wutausbruch bekommen hat und geschimpft hat und geflucht hat? Und dann ruft sie mich an und sagt, Andreas, muss ich mich jetzt wieder bekehren? Weil ich habe gedacht, ich hätte das hinter mich gelassen. Jetzt ist mir das wieder passiert. Da habe ich gesagt, nein, der Schuldbrief ist gelöscht, abgeschafft. Die Sünden sind ans Kreuz genagelt, gibt's nicht mehr. Du bist bekehrt, aber für das, was es jetzt passiert ist, sag, Herr Jesus, tut mir leid, bitte verzeih mir. Du musst dich nicht wieder bekehren. Du hast den Geist Gottes, bist ein Kind Gottes. Ja, wir fallen, aber wir stehen auch wieder auf und dann geht's weiter. Ja, liebe Neubekehrten, was, wenn wir einem wehtun und einen verletzen oder in einen Streit geraten? Das passiert uns. Hintwieder auch gar nicht bewusst. Ich will euch sagen, entschuldigt euch. Seid die Ersten, die um Verzeihung bitten. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich entschuldige mich. Nein, nicht zu sagen, ich entschuldige mich. Weil eigentlich kann ich mich nicht entschuldigen. Wie soll ich das machen? Das Wort ist eigentlich ein Paradoxum. Ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann nur um Verzeihung bitten und Entschuldigung erfahren. Okay? Das ist ein Fehler in der deutschen Sprache eigentlich. Ja? Und deswegen sage ich, verzeiht mir. Und seid bitte die Ersten, die es anfangen. Und wartet nicht, bis der andere anfängt. Das passiert fast nie. Ich will euch ein Beispiel nennen, was mich sehr geprägt hat. Ich war 15 Jahre alt. Und dann kam ein Prediger, der mir lange Jahre ein Vorbild war, Roger Pugh. Und er predigte mal, nannte ein Beispiel, wie er sich bei seinen Kindern entschuldigt hat, um Vergebung gebeten hat. Er fährt Auto und die zwei Söhne haben sich auf der Bank hinten nicht gut verstanden, waren einander nicht lieb und haben sich irgendwie dort gestritten. Und das hat ihn so genervt und er dreht sich um und patsch! Hatten die einen sitzen. Das kenne ich gut. Bei mir hat es auch oft Patsch gemacht. Bei meinen Eltern. Und dann erzählte er, er hatte keine Ruhe darüber, dann ist er rechts rangefahren, hat seinen Motor abgestellt und gesagt, ich habe gesündigt, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Und hat jeden Namen genannt und gesagt, bitte verzeih mir. Ich saß dort, ich war gerührt, das habe ich nie erlebt. Meine Eltern, so viel ich mich erinnern kann, haben sich nie bei mir entschuldigt, nie um Verzeihung gebeten. Und jetzt erfahre ich, wie das geht. Als Jungbekehrter, ich war ein paar Monate gläubig. Entschuldige dich, bitte um Verzeihung. Damit es wieder Frieden ist. Viele Jahre später, ich habe selbst Kinder. Wir fahren nach Holland in Urlaub. Und einer meiner Söhne hat mich furchtbar geärgert. Und der war so hibbelig und am Toben hinten und dann hat er ein Spielzeug gehabt und rammt den natürlich aus Versehen voll ins Auge meiner Tochter. Sie schreit auf und der saß so günstig neben mir, hinter mir. Ich habe mich umgedreht und patsch, ich habe gut getroffen. Meine Frau sagt, toller Urlaub. Und ich war weiter. Aber ich konnte es nicht mehr aushalten und ich musste daran denken, an mein Vorbild, Roger Pugh. Da bin ich rechts rangefahren, habe das Gleiche gemacht. Motor aus, habe mich rumgedreht und gesagt, lieber Kevin, tut mir leid. Verzeih mir. Kelly, tut mir leid. Jonas, tut mir leid. Der David war damals noch nicht da. Und da habe ich mich bei meiner Frau entschuldigt. Ich habe das gelernt von Roger Pugh. Nenne die Namen und sag ihnen, es tut mir leid. Irina, tut mir leid, dass ich den Urlaub so kaputt gemacht habe. Verzeih mir. Das war ein wunderschöner Urlaub. Aber ich habe es in Ordnung gebracht. Ich habe um Verzeihung gebeten und Verzeihung erhalten. Wenn wir mit Jesus leben, dann wollen wir so leben, wie er es uns sagt. Und seine Gebote sind nicht schwer. Man muss sie kennen und befolgen. Und das macht große Freude. Lieber Neubekehrter, bekehrt und was nun? Ich will dir auch sagen, lese die Bibel. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann redet Gott zu uns. Die Bibel ermutigt uns im Glauben. Sie stärkt unseren Glauben. Das Wort Gottes kräftigt uns und korrigiert uns. Der Herr Jesus sagt sogar mal an einer Stelle, dass der Heilige Geist von meinen Worten nehmen wird und euch leiten wird. Wenn du die Bibel nicht kennst, dann wird der Heilige Geist dich nicht an das Wort Jesu erinnern. Lies die Bibel. Noch können wir Jesus nicht sehen. Irgendwann, wenn wir ihn sehen von Angesicht, da kann ich sagen, Herr Jesus, sag mal, wie hast du darüber gedacht? Erklär mir mal, warum das ist. Ich verstehe vieles nicht. Wie die Schöpfung gewesen ist, erklär mir mal. Er wird es mir erklären. Aber jetzt bin ich darauf angewiesen, die Bibel zu lesen, um zu erfahren, wie Jesus denkt. Denn wenn ich die Bibel lese, dann redet Gott durch die Bibel zu uns. Ich will ja auch sagen, mach den Bibelkurs, den bieten wir in der Gemeinde an. Und den TIC-Kurs, das ist ein Jüngerschaftskurs, wie man im Glauben befestigt wird. Und ich habe so schöne Zeugnisse in unserer Gemeinde von Geschwistern gehört, die zum Teil 10, 15 Jahre gläubig waren. Und sie sagten, ein Bibelkurs, 13 Wochen oder TIC-Kurs, da habe ich mehr gelernt als in den 10 Jahren meines Christseins zuvor. Melde dich dazu an, mach den. Macht damit. Bekehrt und was nun? Betet viel. Liebe Geschwister, auch das ist so wichtig. Ihr lieben Neubekehrten, wenn wir beten, dann reden wir zu Gott. Durch die Bibel redet er zu uns und durch Gebet sprechen wir zu Gott. Jesus ist unser Gott und unser Vater. Und du kannst ebenso zu Jesus beten wie zum Vater. Wisst ihr warum? Einige sagen, das darfst du nicht, Gott ist der Vater. Nein, das ist falsche Theologie. Jesus sagt, betet zum Vater. Und was sagt der Vater? Betet zu Jesus. Und als Jesus auferstanden ist, ist er in den Himmel gefahren und hat sich rechts neben dem Vater auf seinen Thron gesetzt. Und es ist völlig gleich, zu wem du betest. Sie sind eins. Du kannst zum Vater beten oder auch zu Jesus beten. Ich bete so gerne zum Herrn Jesus, auch zum Vater. Aber wenn es um die Erlösung geht, dann sage ich, Herr Jesus, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, denn er hat für mich geblutet. Ich finde es auch besonders schön zu sagen, danke, Herr Jesus. Und ich liebe diesen Namen, der mir das ewige Leben geschenkt hat. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass Gott Gebet wirklich erhört, dass unser Gebet wirklich ankommt? Auch in der Gemeinde wird gebetet. Jeden Montag haben wir gesehen, 19.30 Uhr, du bist eingeladen. Wir beten zusammen. Die Gemeinde kommt zusammen, um zu beten. Und das ist der wichtigste Dienst in der Gemeinde, den du tun kannst. Am Anfang loben wir in der Gebetsstunde zusammen Gott auf Knien für seine Eigenschaften, für seine Geduld, seine Liebe, seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Hilfsbereitschaft. Und jedem fällt eine andere Eigenschaft ein. Und danach bringt jeder seine Anliegen. Für Missionare, für unseren Nachbarn, für irgendeinen Kranken, für irgendeine Prüfung, für irgendwelche Probleme. Für unsere Neubekehrten haben wir beständig gebetet, Herr, halte sie im Glauben. Wir bewegen Gottes Arm durch das Gebet. Komm dazu, dass Jesu Name von Overath angebetet wird, aus deinem Munde. Was wäre das schön, dass du hier in Overath von diesem Berg aus betest, dein Gebet kommt im Himmel an. Die Engelwelt sieht alles, Milliarden von Engeln hören das, kriegen das mit. Jesus hört es, der Vater hört es und sie erhören Gebet. Was wäre es schön, würde dein Gebet ankommen und erhört. Aber Leute, die nicht beten, erfahren gar nicht. Nichts erfahren sie und erfahren keine Gebetserhörungen und sie ahnen gar nicht, was sie verpassen. Du wirst ganz beeindruckt sein, wenn du die Gebetserhörungen erlebst. Viele sind von uns so ermutigt worden durch die Gebetserhörungen, denn wir erkennen ganz klar und deutlich, jeder in der Gemeinde, Kinder Gottes beten und Gott erhört Gebet. Und man sieht diesen kausalen Zusammenhang. Ihr Lieben, die Gemeinde ist so wichtig. Für mich ist sie wirklich auch wichtiger als meine Arbeitsstelle. Wie oft fahre ich weg und sage, tut mir leid, ich muss weg. Ja, aber ich habe doch Probleme, sagt der Kunde. Sage ich, das glaube ich Ihnen. Aber wir haben jetzt Gebetsstunde, da muss ich hin. Und dann weiß er auch, was mir wichtiger ist, nicht? Da muss schon viel passieren, dass ich dort nicht dabei bin, irgendwie, dass ich verhindert bin. Gott schenkt uns so viel. Gott schenkt so viele Gebetserhörungen. So viele Menschen haben sich bekehrt. Schau mal die Listen von denen, für die wir gebetet haben. Sie sind zum Glauben gekommen. Schau mal Probleme, wo keiner mehr helfen konnte. Wo es wirklich einen Knoten gab, wo nichts mehr ging. Auf einmal bewegt sich was. Und ich treffe mich mit Leuten, wo man nie gedacht hätte, und wir reden mit ihnen bei einer Pizza über Jesus. Einer, der mich vorher bedroht hat. Ist das nicht möglich? Ist das nicht schön? Menschen bekehren sich, die Gemeinde wächst, Gott löst finanzielle Probleme, er löst Beziehungsprobleme, Gott schenkt Geber, Helfer, Gott hat uns eine wunderbare Kirche geschenkt mit allen nötigen Geldern, Hunderttausende, dass es nur schwindelig wird bei diesen Summen. Das macht Gott, wo Kinder Gottes beten. Da bleibt uns echt die Spucke weg, wenn wir sehen, was Gott alles tut, wenn wir wirklich zu ihm kommen und flehen, Gott, helf uns. Und die Leute, die nicht beten, nicht mitbeten, sie haben noch nicht einmal eine Ahnung davon, dass sie was verpassen, weil sie es nicht erleben. Das Gemeindegebet hat für die Gläubigen einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dort zu fehlen. Bekehrt und was nun? Ich will dir auch noch etwas ganz Wichtiges sagen, einen Punkt. Ich könnte viele Sachen sagen, aber ich will mich beschränken auf diese Punkte. Gehe zur Gemeinde. Gott hat einen Plan für jeden Christen. Gemeinde, das ist Gottes Plan. Jesus hat sein Leben gegeben für alle Erlösten, damit diese sich in der Gemeinde treffen und Gemeinschaft miteinander haben. Wisst ihr was? Wie viele Tage hat Gott gebraucht, um das ganze Weltall zu schaffen? Kann das jemand beantworten? Einen Tag. Alle Planeten waren da. Das war für ihn ein Wort. Aber für die Gemeinde, für die Erlösten, ging Jesus ans Kreuz. Ging 33 Jahre über diese staubigen Wege unserer Welt, auf diese kaputte Erde und gab sein Leben am Kreuz unter unsäglichen Schmerzen, um alle mit sich zu versöhnen. Das ist Gottes Lieblingsprojekt, Gemeinde. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du nicht gleichgültig sein über Gemeinde. Dann ist die Gemeinde wichtig. Dann gehst du dorthin. Wir beten Gott gemeinsam an. Miteinander loben wir Gott mit Liedern und beten ihn an. Sich zu treffen in Gottesdiensten, das ist so wichtig. Auszutauschen, was wir mit Jesus erlebt haben, uns im Glauben zu ermutigen. Ohne Gemeinde bist du wie ein Holzstück im Feuer, was so am Rande ist und rausfällt. Und was passiert mit dem Holzstück? Es hört auf zu brennen, es fängt an zu qualmen und zu stinken und geht aus. Und so sind viele Christen, sie qualmen, stinken und hören ganz auf. Warum? Weil sie die Gemeinschaft verlassen. Und das sind dann meist, das sind diese, die so ein bisschen dran sind. Kaffee trinken und dann sind sie weg. Oh, Fahrradtour, ich habe ein Mountainbike gekriegt. Jetzt, nee, bei dem Wetter, nee, Mountainbike, weg. Ja? Oder, oh, ein schöner Film heute Abend, zack, weg. Das sind die, die nicht dran sind. Schaut mal, wie das bei denen sind, die wirklich echt wiedergeboren sind. Da klatscht es. Und da kannst du ruhig, da geht nichts, da ist nichts zwischen ihnen und Jesus. Die sind echt bekehrt. Ihnen ist Gemeinde wichtig. Und wisst ihr noch, ein Motiv Gottes. Jesus möchte mit seinen Kindern zusammen sein, in der Gemeinde. Und deswegen, wenn ich hierher gehe, freue ich mich nicht nur den Walter zu sehen und den Otto zu sehen und den André zu sehen. Ich freue mich, mich mit Jesus zu treffen. Ich finde das so eine Plage im Moment, ist es ja wirklich eine Pandemie, wir dürfen die Jesuslieder nicht mitsingen. Ich finde, das ist eine Plage. Ich muss zuhören, ihr macht es echt gut, ihr singt schön, aber wir dürfen nicht mitsingen. Aber normalerweise singe ich aus vollster Kehle, weil ich Jesus ein Lied singen will. Ich will ihn loben mit meinem Herzen. Ich will zuhören und ihn bitten, dass er mein Herz verändert. Ja, es ist eine Lebensumstellung. Bis jetzt, lieber André, hast du vielleicht, das ist ein Jungbekehrter, hast du vielleicht lange geschlafen am Sonntag. Und jetzt bist du aufgestanden, hast dich gewaschen, dich angezogen, hast dich gekämmt und bist in den Gottesdienst gekommen. 10.30 Uhr warst du da. Und so geht es vielen Jungbekehrten hier. Früher kam das gar nicht auf den Schirm. Das ist sicherlich eine große Umstellung im Vergleich zu früher. Aber so haben alle Christen es durch alle Jahrhunderte gemacht. Sie trafen sich zum Gottesdienst. Oh, sagt vielleicht der ein oder andere, ich wohne zu weit weg. Oh, weißt du, das ist eine ganz komische Ausrede. Ich will dir sagen, von Geschwistern, die ich noch kannte, viele Alte, die in Russland zum Gottesdienst gegangen sind. In einer Zeit der Hungersnot, wo Christen verfolgt wurden. Sie hatten oft keine Schuhe, sie haben sich Lappen um die Füße gewickelt, um irgendwo 2-3 Stunden durch den hohen Schnee zu gehen, weil sie sich dort irgendwo einen Ort ausgesucht haben, wo sie geschützt waren vor der Geheimpolizei, die sie gesucht hat, um dort im Wald bei Minusgraden Gott anzubeten. Da haben sie selbst geschriebene Liederbücher gehabt, weil es keine gedruckten Versionen gab. Und dann haben sie Lieder gesungen. Menschen haben sich bekehrt. Sie haben sich im Eiswasser taufen lassen und sind zurückgegangen mit ihren Lumpen. Ich habe noch die selbst geschriebenen Liederbücher gesehen. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen, ins Schlaraffenland. Und wenn du sagst, weißt du, ich muss eine halbe Stunde zum Gottesdienst fahren mit deinem klimatisierten BMW oder VW oder Ford, wo ist das Problem? Eine halbe Stunde. Ich denke, da sehen wir, wenn es einem wirklich wichtig ist, wer wirklich an Jesus ist, der setzt sich ins Auto, auch wenn er lange fahren muss. Oder einer meiner Nachbarn erzählte mir, dass es für ihn ganz normal war, 2 Stunden in Süddeutschland in den anderen Ort zu gehen, um dort regelmäßig zur Kirche zu gehen, obwohl seine ganze Familie nicht mitgemacht hat. Jahrhunderte kamen gläubige Menschen dorthin, wo Christen sich treffen. Da ist eine halbe Stunde Autofahrt wirklich eine kleine Sache dazu, nicht wahr? Ihr lieben Neubekehrten, bitte geht in die Gemeinde, sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit dein Glaube sich gut entwickeln kann, dass du nicht wie ein Holzstück rausfällst und aufhörst zu brennen, nur noch qualmst und stinkst und aufhörst. Bleib dabei. Ich will dabei sein, wenn sich das Volk Gottes trifft. Ich will mitsingen. Bald kommt der Herr Jesus. Ich kann kein Lied, das ich hier nicht mitgesungen habe, im Himmel nachholen. Dann bin ich im Himmel. Aber hier kann ich Gott loben für das, was er an mir und meiner Familie tut. Ich will das Wort Gottes hören und ihn gemeinsam anbeten. Ich will dem Herrn treu sein. Und liebe Geschwister, ich will euch, ihr Neubekehrten, ich will euch sagen, seid hier treu. Ich will euch ein kleines Beispiel erzählen, was uns passiert ist. Wir fahren zum Gottesdienst, das ist jetzt eine Weile her, und wir treffen eine gute Bekannte unterwegs. Sie geht mit ihrem Hund spazieren. Und ich bleibe stehen, ich mache die Scheibe runter, das ist eine ganz nette Frau und wir reden kurz. Und nach unserem Gespräch sagt sie, ich wünsche euch einen schönen Gottesdienst. Und ich machte die gleiche Geste und sagte zurück, das wünsche ich dir auch. Dann haben wir beide gelacht. Ihr Gottesdienst ist, mit dem Hund morgens spazieren zu gehen. Kinder Gottes treffen sich dort, wo das Volk Gottes zusammenkommt, um Gott anzubeten. In der Gemeinde wird mein Glaube gestärkt. Du brauchst unbedingt Gemeinschaft, damit du nicht ein komischer Christ wirst. Wie der Stein, der stark vom Magneten angezogen wird, so wird ein echt bekehrter und wiedergeborener Christ von Jesus angezogen. Er will zur Gemeinde, um Jesus zu erleben. Verlasse nicht die Gottesdienste. Und die Bibel warnt es ganz deutlich. Ich lese in Hebräer 10, Vers 25, dort steht, und verlasset nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ja, ihr Lieben, wir können uns falsche Dinge angewöhnen. Das geht. Aber jetzt ist es in unserem neuen Leben, müssen wir das in Ordnung bringen, korrigieren. Das Neue Testament ist schon fast 2000 Jahre alt und schon damals gab es Leute, Christen in der Gemeinde, die sich etwas Falsches angewöhnt haben, nicht zum Gottesdienst zu kommen. Aber wir werden in der Bibel da ermahnt vom Herrn Jesus. Einige kommen nur alle 14 Tage zum Gottesdienst, vielleicht einmal im Monat, und sie denken, ich bin doch dran, ich bin doch gut, schau mal hier. Ne? So, und wenn sie dann abgeholt werden, so, dann sind sie dran, ne? Dann sind sie mal da, aber wehe, da kommt ein schönes Wetter, sind sie weg. Ja? Oder eine Fahrradtour oder auch nichts. Ja? Vielleicht die Laune. Ja? Och nee, nee. Aber ein echter Christ, komme was wolle, er möchte dort sein, wo sich das Volk Gottes trifft. Ich möchte euch Neubekehrten Mut machen. Ich will euch keine Vorschriften machen. Ich will euch sagen, ihr braucht es für euer geistliches Leben. Auch wenn es Kraft kostet, stell das um. Sei hier treu. Versäume nicht die Gottesdienste. Bekehrt und was nun? Das ist ja immer die Frage heute Morgen. Ich will dir noch sagen, lass dich taufen. Christen, die sich zu Jesus bekehrt haben, lassen sich taufen. Wisst ihr warum? Weil Jesus das sagt. Es ist eine Glaubenstaufe. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19 und 20, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Da sehen wir auch den Punkt von vorhin, lehret sie, alles zu halten. Das heißt, die Gemeinschaft, der Gottesdienst ist wichtig, aber auch die Taufe. Lass dich taufen. Im ganzen Neuen Testament, kannst du durchlesen, findest du keinen einzigen Gläubigen, der nicht getauft war. Ließen sich alle taufen. Und wenn sich einer nicht taufen lässt, dann könnte man sagen, da stimmt doch was nicht. Warum ist er dem Herrn nicht loyal? Warum lebt er keinen Glaubensgehorsam? Ja, da stimmt was nicht. Und in einigen Wochen, Mitte September, werden wir eine Taufe haben. Melde dich dazu an und bekenne durch die Taufe, dass du dich echt zu diesem Jesus bekehrt hast. Lade deine Freunde und Verwandten ein und bekenne, dass du gläubig geworden bist an Jesus. Nehmen wir mal das Beispiel wieder, André, jetzt sitzt er hier und dann steht der André im Wasser und soll getauft werden. Und dann wird er gefragt, lieber Bruder André, glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und alle deine Sünden vergeben hat? Und er sagt, ja, ich glaube. Möchtest du ihm von ganzem Herzen nachfolgen? Ja. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann tauft der Täufer ihn, er wird kurz untergetaucht. Die Bedeutung für, ich bin für diese Welt gestorben. Und dann kommt er wieder hoch. Ich bin auferstanden zum neuen Leben mit Jesus. Das ist die Bedeutung von Taufe. Und deine Verwandten, die das sehen, sagen sich, André geht jetzt mit Jesus. André, erklär mal, warum hast du das gemacht? Und warum bist du jetzt so fröhlich? Und warum bist du so gesegnet? Und warum hast du jetzt eine ganz andere Ausstrahlung als früher? Und du kannst ihnen sagen, ich habe Jesus gefunden. Ich bin fest verbunden mit Jesus. Ich will das alte Leben nicht mehr. Das gehört zu dem echten Christen dazu. Daran erkennt man, ob einer echt ist oder nicht. Denn warum sollte ein Christ sich zu Jesus bekehren und auf einmal sagen, Taufe? Nein, das mache ich nicht. Und dann die zwei, ja, das lasse ich weg. Ich könnte noch viele andere Dinge sagen an euch, aber ich möchte jetzt landen mit der Predigt. Ich möchte dich nochmal fragen, bist du ein echt wiedergeborener Christ, der wirklich an Jesus dran ist? Wenn ja, dann gilt für dich, der Schuldbrief ist gelöscht, ans Kreuz genagelt, der Schuldbrief ist beseitigt. Und jetzt fang an, dein Leben auf Jesus auszurichten. Räume in deinem Leben auf. Dinge, die falsch sind und Sünde sind, tu die weg. Die gehören nicht mehr zu dir. Stelle deine Prioritäten um und folge Jesus von ganzem Herzen nach. Und sicherlich werden auch Bewährungsprobleme kommen, Proben kommen. Und du wirst dich hier und dort auch mal, ja, wirst du versagen und hinfallen. Aber dann steh wieder auf, wie der Sportler, der weiter trainiert. Die Bibel sagt in Sprüche 24, Vers 16, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Das sind die, die in die ewige Hölle kommen. Das ist nicht nur hier in Overath ein bisschen Christ sein. Das, was du mit Jesus festmachst, gilt auf alle Ewigkeit. Wirst du dich bewähren, lieber Freund? Das Predigtthema heute bekehrt und was dann? Wer echt bekehrt ist, bei dem ändert sich alles. Die Bibel sagt, alles ist neu geworden. Ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach. Ich möchte tun, was er sagt und nicht, was mir gefällt. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Bist du nächsten Sonntag wieder dabei? Bist du beim nächsten Bibelkurs dabei oder beim TIC-Kurs? Möchtest du dich zusammen mit deinen Geschwistern, die sich auch bekehrt haben, taufen lassen? Möchtest du zusammen mit deinen Geschwistern zu den Gottesdiensten gehen, regelmäßig, um Gott anzubeten? Möchtest du deine Beziehungen in Ordnung bringen? Möchtest du auch die Unreinigkeiten lassen? Viele Punkte, aber wunderbare Änderungen, ein total neues Leben. Wir als Gemeinde beten schon seit Wochen für euch, das kann ich euch verraten. Und wir machen das deswegen, weil der Herr Jesus etwas dem Petrus gesagt hat. Wisst ihr was? Petrus war ein ganz starker Gläubiger, könnte man meinen. Ne? Der war wirklich dran. Wir wissen auch, er ist ein großer Versager gewesen, der macht uns auch deswegen Mut. Aber Jesus sagte, weißt du was, Petrus, ich weiß, was der Teufel mit dir vorhat. Er will dich vom Glauben abbringen. Und deswegen sagt Jesus, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das tun wir auch für euch, liebe Neubekehrten. Wir beten für euch, dass euer Glaube nicht aufhört, dass ihr dranbleibt wie dieser echte Stein, wie der echt bekehrte und wiedergeborene Mensch. Ich möchte nochmal sagen, was wir gelernt haben vom Apostel Paulus. Ihr lieben Neubekehrten, eure Schuld ist vergeben, gelöscht. Euer Schuldbrief ist ans Kreuz genagelt und beseitigt. Er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Das gilt für die, die echt bekehrt sind. Aber wenn ihr so seid wie dieser Stein, der nur so ganz, ganz so, den man fast ankleben muss, dann gilt das für euch nicht. Denn entweder alle Sünden sind vergeben oder keine. Euer Schuldbrief existiert noch, aber ich will dir sagen, es muss nicht so bleiben. Vielleicht hast du heute erkannt, hey, ich will das in Ordnung bringen. Ich war nah dran, so wie dieser Stein hier, aber jetzt will ich so sein wie der echte und ich bringe das heute noch in Ordnung. Was spricht dagegen? Du kannst nachher sagen, Herr Jesus, ich habe es begriffen. Jetzt den letzten Schritt, den mache ich fest mit dir. Ich will dich dazu einladen. Komm noch heute zu Jesus. Was spricht dagegen? Heute, wo du deine Verlorenheit erkannt hast. Weißt du, der Prediger aus dem Film, den wir gesehen haben, er heißt David Bubenza, hat 6 Kinder, wie wir gehört haben. Er ist vor ganz wenig Wochen gestorben. Er war unterwegs, wie ich gehört habe, um wiederum so eine Predigt zu halten. Und auf einmal hatte der einen schweren Herzinfarkt. Er kommt hier aus dem Gummersbacher Raum, ist also gar nicht weit weg. Und er hat seine Augen aufgeschlagen bei Jesus. Er kannte Jesus, wie wunderbar. Sein Schuldbrief ist gelöscht, ans Kreuz genagelt, weggeschafft. Alle seine Sünden sind vergeben. Er ist bei Jesus. Er war dran an Jesus, wie dieser echte Stein an dem Magneten. Wie wunderbar. Vorgestern traf ich in Troisdorf in einer Firma ein und ich musste dort einige Abnahmen machen und suchte meinen Ansprechpartner Martin. Und Martin ist ein sehr netter Mensch. Er hat mir seit vielen Jahren immer, ich musste nie fragen, er sagte immer, Andreas, willst du einen Kaffee? Und sage ich, ja, bei dir bitte mit viel Milch. Das war so ein starker Kaffee. Ich weiß nicht, ob er das nicht konnte oder ob das immer so ein starker Kaffee sein musste. Du kriegst Bauchschmerzen bei so einem Kaffee, da bleibt der Löffel echt stecken. Aber er war so lieb zu mir und immer so, komm Andreas, wir reden. Und so saßen wir zusammen. Ich habe oft mit ihm geredet, er wohnt 20 Kilometer von hier weg. Und ich sagte, komm doch zum Bibelkurs. Ja, sagt er immer verlegen, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, mache ich bestimmt irgendwann. Ein lieber Kerl. Und er hatte auch ein ganz großes Hobby. Er liebte Österreich. Er fuhr immer nach Österreich, um dort Urlaub zu machen in den Bergen. Und dies Jahr auch fährt er nach Österreich und schickt immer Bilder. Schaut mal hier, jetzt bin ich auf dieser Alm und dort und immer in den Bergen. Und er hat dort immer im Zelt übernachtet. Ganz romantisch. Er war alleinstehend, Diplom-Ingenieur, ein cleverer Kerl. Aber jetzt auf einmal sagten die Kollegen, kommen keine Bilder mehr. Und man hat ihn gefunden im Zelt in den Bergen, in seinem Campingstuhl sitzend, gestorben. Sein Kollege erzählt mir das und ist in Tränen ausgebrochen. Viele Leute waren bei seiner Beerdigung dabei, aber er kannte Jesus nicht. Er war nicht dran an Jesus. Er hat immer gesagt, ja, mal gucken, irgendwann bestimmt. Aber er war nicht dran. Sein Schuldbrief ist nicht gelöscht, liebe Freunde. Sein Schuldbrief ist nicht ans Kreuz genagelt. Ist auch nicht beseitigt. Sein Schuldbrief existiert vor Gott. Alle seine Sünden sind nicht vergeben. Er war nicht echt. Er war nicht dran an Jesus. Der Heilige Geist, so wie das Eisen in den Stein gekommen ist und deswegen der Magnet ihn anzieht, so kommt der Heilige Geist in den Gläubigen rein und das verbindet ihn mit Jesus. Diese Leute sind wiedergeboren. Er war nicht wiedergeboren. Ein netter Kerl, aber verloren. Und ich will dich heute fragen, lieber Freund, was spricht dagegen, dass du das heute mit Jesus festmachst? Du kannst heute sagen, ich habe alles verstanden. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, ich bin entweder so wie der Stein, den gar nichts interessiert, oder ich bin so wie der ja nicht echt ist. Dann komm zu Jesus und mach das fest mit ihm. Was wäre das für ein Tag? Wenn du heute zu denen gehörst, die so fest dran sind, dass nichts sie von Jesus trennen kann. Gott segne dich und das Wort an unseren Herzen. Lass uns aufstehen. Ich werde noch mit Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen heute. Auch wenn der sehr heiß war, wir haben über dein Wort nachgedacht. Wir danken dir, dass wir wissen, dass unser Schuldbrief ja weggeschafft wurde, dass unsere Sünden ans Kreuz genagelt sind. Alle unsere Sünden sind vergeben. Wir danken dir, Herr, für diese Garantie der Vergebung für jeden, der zu dir kommt. Herr, wir haben heute viele Leute hier. Ich weiß nicht, wie es um sie steht. Das steht uns auch nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich bete, dass die, die nicht echt sind, zu dir kommen. Ich bete, dass sie dich annehmen und gerettet werden und an dir dran sind, dass auch das für sie gilt. Alle Sünden sind vergeben. Wir danken dir für diesen Morgen, Herr Jesus. Amen.